Das ist der Vorteil, wenn man die Predigt hält, man bekommt was zu trinken. Wir feiern heute den vierten Advent. Wahrscheinlich haben auch Sie heute Morgen schon die letzte Kerze auf dem Adventskranz angezündet. Der Weihnachtsbaum steht in der Stube. Die Geschenke sind besorgt. Das Festessen für die Feiertage steht fest. Weihnachten kann kommen. Oder vielleicht denkt auch der ein oder andere, es ist schon wieder Weihnachten geworden, weil das vergangene Jahr so schnell herumgegangen ist, weil die Adventszeit doch so kurz war. Irgendwie bin ich noch gar nicht bereit für Weihnachten. Und doch, morgen ist der 24. Dezember, Heiligabend. Und wir werden das Christfest feiern. Wir hören die Weihnachtsgeschichte und stellen uns vor, wie das wohl damals so war. Dort in Bethlehem, in dem Stall. Maria, Josef und das Jesuskind. In Windeln gewickelt liegt Jesus in einer Futterkrippe. Der König des Universums wird arm und hilflos. Für uns wird er ein Kind. Der Futtertrog als Zeichen für das, was Jesus für uns Menschen tat. Denn Futterkrippen waren damals aus Stein gehauen. Sie sahen aus wie ein kleiner Sarkophag. Und darin liegt unser Jesuskind. Seien wir ehrlich, diese Szene passt so gar nicht zu unseren heutigen Weihnachtsbräuchen. Statt Kerzenduft, Stallgeruch. Statt einem festlich geschmückten Zuhause, Notunterkunft. Nach unseren Vorstellungen waren auch Maria und Josef noch nicht für Weihnachten bereit. Ich glaube, die beiden hatten sich das auch ganz anders vorgestellt. Ja, mit unseren Vorstellungen ist es immer so eine Sache. Kennen Sie den Spruch? Erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt. Vielleicht haben auch Sie für die heutige Predigt oder eine heutige Vielleicht haben auch Sie heute eine Predigt über die Weihnachtsgeschichte erwartet. Und ich hoffe, Sie nicht zu sehr zu enttäuschen, denn ich möchte mit Ihnen einen Schritt zurückgehen. Vom Ende der Adventszeit zurück an Ihren Anfang. Wir feiern 4 Wochen Advent. Doch die Ankunft unseres Herrn begann schon viel früher. Und schon da lief alles etwas anders ab. Ich lese uns aus Lukas 1, Vers 26 bis 38 nach der neuen Genfer Übersetzung. Die Ankündigung der Geburt Jesu. Als Elisabeth im 6. Monat schwanger war, sandte Gott den Engel Gabriel einer unverheirateten jungen Frau, die in Nazareth, einer Stadt in Galiläa, wohnte. Sie hieß Maria, war noch unberührt und mit Josef, einem Mann aus dem Hause Davids, verlobt. Sei gegrüßt! Dir ist hohe Gnade zuteil geworden, sagte Gabriel zu ihr, als er hereinkam. Der Herr ist mit dir. Maria erschrak zutiefst, als sie so angesprochen wurde, und fragte sich, was dieser Gruß wohl zu bedeuten habe. Da sagte der Engel zu ihr, du brauchst dich nicht zu fürchten, Maria, denn du hast Gnade gefunden bei Gott. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und wird Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Stammvaters David geben. Er wird für immer über die Nachkommen Jakobs herrschen und seine Herrschaft wird niemals aufhören. Wie soll das zugehen, fragte Maria den Engel. Ich bin doch noch gar nicht verheiratet. Er gab ihr zur Antwort, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind, das du zur Welt bringst, heilig sein und Gottes Sohn genannt werden. Und er fügte hinzu, auch Elisabeth, deine Verwandte, ist schwanger und wird noch in ihrem Alter einen Sohn bekommen. Von ihr hieß es, sie sei unfruchtbar und jetzt ist sie im sechsten Monat. Denn für Gott ist nichts unmöglich. Da sagte Maria, ich bin die Dienerin des Herrn, was du gesagt hast, soll mir geschehen. Hierauf verließ sie der Engel. Dies ist also der Zeitpunkt, mit dem die Ankunft Jesu auf Erden beginnt. Der Engel Gabriel ist unterwegs. Das hat schon etwas zu bedeuten. Denn neben Michael ist er der einzige Engel, den die Bibel mit Namen nennt. Dem Zacharias hatte er sich einige Monate vorher mit den Worten vorgestellt, ich bin Gabriel, der vor Gott steht. Auch in Offenbarung 8, Vers 2 lesen wir von den sieben Engeln, die vor Gott stehen. Da kommt also einer aus dem Thronsaal Gottes zu uns auf die Erde herab. Und bei der Begegnung mit dem Priester Zacharias bleibt ja auch alles im Rahmen. Da kam er nach Jerusalem, in den Tempel. Heiliger Mann, heiliger Ort, alles im Lot. Und jetzt? Für einen frommen Juden war das, was Lukas uns hier berichtet, skandalös. Der Erzengel Gabriel kommt nach Nazareth in Galiläa. Wir erinnern uns an die Worte des Nathanael aus Johannes 1, Vers 46. Was kann aus Nazareth Gutes kommen? Nazareth galt als unbedeutend. Im Alten Testament wird es nirgends erwähnt. Und es lag in Galiläa, das mitsamt seinen Bewohnern von den Juden verachtet wurde. Denn dieses Gebiet war bei der Eroberung Kanaans nicht vollständig oder nur teilweise eingenommen worden. In der Folge hatten sich die Stämme Israels dort mit anderen Völkern vermischt. So liest man schon in Jesaja 8, Vers 23 vom Galiläa der Heiden. Vielleicht erinnern Sie sich noch an die Schriftlesung vom letzten Sonntag. Der erste Vers von Jesaja 9, das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht und über denen, die da wohnen im finsteren Lande, scheint es hell. Dieser Vers meint das Galiläa. So sieht Jesaja schon 700 Jahre im Voraus das Licht, das mit Jesus dort aufgeht. Hier sehen wir Gottes große Liebe und Barmherzigkeit. Er schickt seinen Sohn zu den schwarzen Schafen Israels und er hält sich nicht an fromme Konventionen. Sein Erzengel geht in ein ganz gewöhnliches Haus zu einer ganz gewöhnlichen Frau. Und er begrüßt sie auch noch. All das war im jüdischen Denken unvorstellbar. Die Rabbiner empfahlen sogar, eine Frau überhaupt nicht zu grüßen. Marias Verwunderung über diesen Gruß wird verständlich. Aber auch der Inhalt lässt sie staunen. Wörtlich heißt es da, freue dich, Begnadete. Freue dich war eine geläufige Grußformel. Aber Begnadete? So hatte man sie noch nie genannt. Wenn man diesen Begriff googelt, erhält man folgende Definitionen. reich mit Können und künstlerischer Begabung bedacht. Wir denken an Ruhm, Ansehen und Ehre. All das war bei Maria in diesem Moment wohl eher nicht der Fall. Im griechischen Text steht hier das Partizip vom Verb charituo, das sich im Neuen Testament sonst nur in Epheser 1, Vers 6 findet. An dieser Stelle resümiert Paulus den wunderbaren Heilsplan Gottes mit den Worten: All das zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem geliebten Sohn. Nein, hier geht es nicht um eine besondere Fähigkeit. Maria ist begnadet, weil sie mit Jesus Gottes Gnade in Person empfängt. Und auch wir dürfen Begnadete sein. Wenn wir Jesus aufgenommen haben, können wir mit Maria sagen: Ich bin die Dienerin, ich bin der Diener des Herrn. Das ist der Eingang in die Welt der Gnade. Dort heißt es dann: Was du gesagt hast, das soll mir geschehen. Was Jesus sagt, das will ich tun. Als Maria erschrickt, wird deutlich, dass auch sie nicht sündlos war. Denn mit der Begegnung mit der unsichtbaren Welt erkennen wir Menschen unsere Schuld. Das, was Gabriel ihr zuruft, bedeutet wörtlich übersetzt: Bleib nicht in deiner Furcht. Die Begründung: Denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Das meint Gnade in Gottes Gegenwart. So wird aus der Begrüßung "Der Herr ist mit dir" eine feste Zusage. Genauso dürfen auch wir auf Gottes Gnade vertrauen. Jesus will uns von der Furcht über unsere Schuld befreien. Er ruft uns zu: Bleib nicht in deiner Furcht, ich bin immer bei dir. In meiner Gegenwart kannst du mutig sein. Die Ankündigung von Marias Schwangerschaft greift wieder eine Verheißung von Jesaja auf. Sie erinnert uns an Jesaja 7, Vers 14. Eine Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären. Den wird sie Emanuel nennen. Die Hoffnung Jesajas auf den Emanuel, Gott ist mit uns, wird in Jesus konkret. Sein hebräischer Name lautet Jehoshua. Gott ist Rettung. Bei Jesus ist sein Name Programm. Ich frage mich, woran Maria wohl gedacht hat, als Gabriel im Folgenden ihr über die Zukunft ihres Sohnes sprach. Er wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Der Thron Davids wird ihm gegeben werden und er soll König über das Haus Jakob sein. Seine Herrschaft wird niemals enden. Das alles muss sich für Maria ziemlich verrückt angehört haben. Vielleicht hat sich Maria dabei die Geburt ihres ersten Kindes vorgestellt, aber vermutlich anders, nicht in einem Stall. Im semitischen Denken wurde ein Sohn als eine Art Kopie seines Vaters betrachtet. Mit der Redewendung "Sohn des" wollte man oft zum Ausdruck bringen, dass ein Mann die gleichen Eigenschaften wie sein Vater besaß. Somit wird Maria schon verstanden haben, dass ihr Kind als Sohn des Höchsten, Gott, gleich sein würde. Die Verheißung, dass seine Herrschaft kein Ende haben wird, hat in Maria sicherlich die Erinnerung an Gottes Versprechen für David wachgerufen. Da es noch keine E-Books gab, lernte man die Heiligen Schriften auswendig. So muss wohl auch Maria verstanden haben, dass sich die Verkündigung des Engels auf den sehnsüchtig erwarteten Messias bezog. Und ihre Antwort ist kein Einwand im Sinne von "Ja, aber". Ihre Rückfrage ist logisch und durchaus berechtigt. Maria ist kein dummes Mädchen. Nein, sie denkt mit. Vielmehr wird aus den Worten, wie soll das zugehen, und dann wörtlich, da ich keinen Mann erkenne, Folgendes deutlich. Maria war nicht nur eine junge Frau, wie es manche aus dem griechischen Text herauslesen wollen, sondern wirklich noch Jungfrau im biologischen Sinn. Denn einen Mann erkennen war die antike Umschreibung für den Geschlechtsverkehr. Und Maria glaubt, dass dieses Wunder wahr werden wird. Sie verlacht die Unmöglichkeit dieser Engelsbotschaft nicht, so wie einst Sarah in ihrem Herzen lachte. Maria fordert auch kein zusätzliches Zeichen, wie es noch Zacharias ein halbes Jahr zuvor getan hatte. Nein, Maria öffnet ihr Herz für Gottes Pläne und möchte wissen, wie seine unerforschlichen Gedanken an ihr verwirklicht werden würden. Das ist kein Zweifel. Das ist Kooperation mit dem Schöpfer des Universums. Genauso dürfen auch wir jederzeit bei unserem Herrn nachfragen, wenn uns seine Pläne für unser Leben zu unverständlich erscheinen. Die Freigebigkeit unseres allwissenden Ratgebers wird uns in Jakobus 1, Vers 5 zugesichert. Wenn es aber einem von euch an Weisheit fehlt, bitte er Gott darum, und sie wird ihm gegeben werden. Denn Gott gibt allen gern und macht dem, der ihn bittet, keine Vorhaltung. Deswegen antwortet der Engel Gabriel auch bereitwillig auf Marias Frage und sagt, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das du zur Welt bringst, Gottes Sohn genannt werden. Maria bekommt ihre Erklärung. Unverständlich für die menschliche Vernunft kann sie nur durch das Wirken des Heiligen Geistes verstanden werden. Die unbefleckte Empfängnis wird in unserer aufgeklärten Welt als Mythos abgetan. Und das, obwohl die Menschen sie im Zeitalter der künstlichen Befruchtung fast nachahmen können. Warum wird diese biblische Wahrheit also immer noch so vehement in Frage gestellt? Die Antwort ist, es geht dabei um etwas Grundsätzliches. Denn der Glaubensinhalt von der unbefleckten Empfängnis hat weitreichende Konsequenzen für die Bedeutung der Person Jesu Christi. Im zweiten Satz von Gabriels Antwort an Maria heißt es das Heilige. Wörtlich übersetzt heißt es dann, das gezeugt oder erzeugt wird, wird Gottes Sohn genannt werden. Was in diesem Moment vom Heiligen Geist in Maria gezeugt wird, ist der Heilige, nicht ein Heiliger. Dieses Kind wird nicht erst durch die Gnade geheiligt, wie die heiligen Männer des Alten und Neuen Testamentes. Nein, Jesus ist in Wahrheit vom ersten Augenblick des Gezeugtseins an das Heilige, von Sünden unbefleckt und sündlos. Marias Eizelle wird nicht von einem durch Sünde verdorbenen Samen eines Mannes befruchtet, sondern von reinem göttlichen Samen. An dieser Stelle lohnt es sich, einen Blick auf den Zeitpunkt zu werfen, an dem die Sünde in die Welt gekommen war. In Genesis 3, Vers 15, direkt nach dem Bericht über den Sündenfall, spricht Gott, der Herr, zu der Schlange. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinen Nachkommen und ihrem Nachkommen. Der soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. In allen Stammbäumen des Alten Testaments wird die Linie der Nachkommenschaft über Männer abgeleitet. Im Gegensatz dazu ist aber in dieser uralten Verheißung über die Lösung des Sündenproblems nur von dem Nachkommen der Frau der Rede. Wie aber kann von Maria, die ja auch nicht sündlos war, das Heilige, der sündlose Jesus geboren werden? Dazu möchte ich 3. Mose 17, Vers 11 zitieren. Denn die Seele des Fleisches ist im Blut, und ich habe es euch auf den Altar gegeben, um Sühne zu erwirken für eure Seelen. Denn das Blut ist es, das Sühne erwirkt, durch die in ihm wohnende Seele. Dieser Vers zeigt zwar den Opferdienst des Alten Testamentes, doch seine Aussagen über die Seele gilt auch noch heute. Wenn also die Seele des Fleisches im Blut ist, muss mit der Seele auch ihre Sünde im Blut sein. Wir glauben daran, dass Jesus das Opfer des neuen Bundes ist. Der erste Johannesbrief bezeugt uns in Kapitel 1, Vers 7b, dass das heilige Blut Jesu uns von aller Sünde reinigt. Die Frage, wie Jesus auch im Mutterleib sündlos bleiben konnte, findet ihre Antwort in Gottes genialer Schöpfungsweise. So vermischen sich die voneinander getrennten Blutkreisläufe von Mutter und Kind während der Schwangerschaft nicht. Denn die Stoffwechselmembran in der Plazenta ist zu dicht für Blutkörperchen. Und dann bekommt Maria auch noch das Zeichen, um das sie gar nicht gebeten hatte. Praktisch on top, Gratiszugabe. Kennen wir heute als Marketingstrategie. Ist hier aber keine verkaufsfördernde Maßnahme, sondern der Beweis für Gottes unendliche Großzügigkeit und Fürsorge. Was Gabriel noch hinzufügt, soll Maria Mut machen und ihr den Weg weisen. Maria erfährt, dass auch ihre als unfruchtbar geltende Verwandte jetzt schwanger ist. Damit hatte sie nicht gerechnet, denn Elisabeth und Zacharias waren auch nicht mehr die Jüngsten. Sie ahnt jetzt, dass sie Elisabeth besuchen soll, weil das Schicksal ihrer beiden Söhne so eng miteinander verflochten ist. Denn für Gott ist nichts unmöglich. Das macht Mut und hat Maria darin bestärkt, den eingeschlagenen Weg ihres Vertrauens weiterzugehen, weiter auf Gottes Wege zu vertrauen. Sie glaubt an das Unfassbare. Sie ist bereit, die Schande zu ertragen, die es damals bedeutete, als unverheiratete Frau schwanger zu sein. Das Risiko, dass es sicher Probleme mit ihrer Verlobung, mit ihrer sozialen Absicherung geben wird, das nimmt sie in Kauf. Auf dem Fundament dieser Zusage, dass für Gott nichts unmöglich ist, unterstellte Maria ihren Willen bedingungslos dem Herrn des Universums. Befreit von der Angst um ihr Leben, gibt sie ihr weiteres Schicksal ganz in Gottes Hand und stellt sich ihm zur Verfügung. Vielleicht darf ich Ihnen an dieser Stelle kurz meine eigenen Erfahrungen mit dieser Zusage erzählen. Es ist sicher nicht so spektakulär wie bei Maria und auch nicht so bedeutend, aber es ist mein persönliches Erleben von Gottes Treue. Vor gut 6 Jahren habe ich ziemlich überraschend meine damalige Arbeitsstelle verloren. Das war ein ziemlicher Schock. Und ich war zuerst sehr wütend auf Gott. Den Job, den ich mir lange gewünscht hatte, den hatte er mir erst 2 Jahre zuvor auf recht wundersame Weise zukommen lassen. Und jetzt hatte er ihn wieder weggenommen. Verstand ich im ersten Augenblick nicht. Es war Mitte August. Und ich weiß noch, wie mir am nächsten Abend der Gedanke kam, dass im September ja die Studiensemester wieder anfangen. Theologie studieren. Diesen Gedanken hatte ich 20 Jahre zuvor verworfen, weil ich dachte, dafür bin ich nicht geeignet. Ich hatte das auch wirklich nicht mehr geplant, aber ein paar Wochen vorher hatte ich Gott im Gebet gesagt, er solle es doch mit mir machen, wie er will. Auch wenn ich mir mein weiteres Leben anders vorgestellt habe, kam mit dem Gedanken an das Studium eine überwältigende Freude in mich hinein. Die Trauer über den Arbeitsplatzverlust war wie weggeblasen. Plötzlich verspürte ich eine ungewohnte Kraft, diese Herausforderung anzunehmen und die Zusage, dass bei Gott kein Ding, dass bei Gott nichts unmöglich ist, hat mir gerade am Anfang, aber auch immer wieder während des Studiums sehr geholfen. So schreibt auch Paulus im Kapitel 4, Vers 13 seines Briefes an die Philipper: Nichts ist mir unmöglich, weil der, der bei mir ist, mich stark macht. Jesu Inkarnation, sein Menschwerden, vollzog sich in Maria. Das muss ich kurz nochmal zurückgehen. Ich muss zugeben, dass ich in letzter Zeit nicht mehr so fest auf Gottes Zusagen gebaut habe. Meine Ausbildung ist momentan etwas zäh und auch der heutige Predigtdienst erschien mir zwischendurch fast unmöglich. Während der Vorbereitung durfte ich wieder ganz neu erleben, dass bei Gott nichts unmöglich ist. Er ist mit uns und will uns Mut machen. Was seinem Willen entspricht, macht er auch möglich. Jesu Inkarnation, sein Menschwerden, vollzog sich in Maria. Das geschah, als sie ihren Willen völlig dem Willen Gottes unterstellte. Sie war bereit, ihr Innerstes mit der realen Gegenwart seines Heiligen Geistes ausfüllen zu lassen. So wurde sie schwanger mit Gott. Etwas ganz Ähnliches kann auch mit uns geschehen. Wenn wir Gott unseren Willen ganz übergeben und zulassen, dass er über uns kommt und in uns Wohnung nimmt, passiert etwas ganz Besonderes mit uns. Um mit den Worten der christlichen Mystik zu sprechen, wir werden eingegottet, wir werden schwanger mit seiner Gegenwart. Dann inkarniert er in uns. Er wird wieder Mensch in uns. Paulus nannte dies in Kolosser 1, Vers 27 das größte Geheimnis des Universums, das jetzt offenbar geworden ist. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ich glaube, das ist auch das Geheimnis von Weihnachten. Jesus, Gottes Gnade in Person, kommt zu uns Menschen. Und wenn wir es zulassen, kommt mit ihm auch seine Gnade in uns hinein. Vielleicht sind wir nicht besonders erfolgreich, nicht berühmt oder angesehen, aber dann sind wir im wahrsten Sinne des Wortes Begnadete. In Johannes 8, Vers 12 sagt Jesus: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern das Licht des Lebens haben. Sicher haben auch Sie schon erlebt, dass Dinge je nach Beleuchtung ganz unterschiedlich aussehen können. Eine hässliche kahle Wand erscheint im Licht der Abendsonne wunderschön. Die Wirkung der sonst langweiligen Neonfarbe kommt erst durch Schwarzlicht zur Geltung. So könnten wir sicher noch mehrere Beispiele finden. Und mit Jesus Christus in uns haben wir das Geschenk einer ganz besonderen Lichtquelle. Er lässt uns die Dinge im Licht seiner Wahrheit sehen. Darum konnte auch Maria in dem Stall zu Bethlehem durch die widrigen Umstände der sichtbaren Welt hindurchschauen. Sie war die Begnadete, weil sie auf die Herrlichkeit von Gottes Gnade blickte. Dazu möchte ich uns einladen, Sie und mich selbst. Auch wenn morgen vielleicht nicht alles so läuft, wie wir uns das vorgestellt haben, Wenn wir unser Innerstes von dem Licht Jesu erhellen lassen, werden wir wirklich begnadete Weihnachten erleben. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen noch einen gesegneten Sonntag und für morgen ein begnadetes Weihnachtsfest. Amen.